Ostern. Ich weiß nicht, wer denkt schon an Ostern? Oh, die schiere Masse. Doch ganz wenige. Ich merke schon, also wir haben noch 5 Wochen bis Ostern, falls ich mir das und euch das bewusst machen darf. Ostern ist irgendwie immer, kommt so plötzlich, kommt so schnell, ist irgendwann kurz nach Weihnachten. Aber überlegt euch das mal, wenn wir uns jetzt auf Weihnachten vorbereiten würden, dann hätten etliche schon ihre Deko rausgepackt, haben sie vielleicht für Ostern auch gerade schon. Dann würden wir überlegen, 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent und ähnliches. Dann würden wir überlegen, wo wir den Weihnachtsbaum kaufen. Also ihr merkt, bei Weihnachten bereiten wir uns gut 4 Wochen vor, bei Ostern gibt es die Fastenzeit. Und jeder grummelt so ein bisschen mit sich rum und überlegt, Süßigkeiten, Fasten. Fasten habe ich letzte Woche gepredigt, mache ich heute nicht. Aber ihr merkt schon irgendwie so eine leichte Verschiebung. Wie oft denkst du über Ostern nach, außer an Ostern? Also wirklich, wenn Ostern ist. Wir stolpern dann so rein, es kommt die Karwoche. Wir machen in der Gemeinde eine Gebetswoche. Dadurch wird es nochmal ein bisschen präsenter und dann fängt hoffentlich der eine oder andere auch drüber nachzudenken, warum feiern wir Ostern? Dabei ist Ostern, also Weihnachten ist gut, aber Ostern ist so das Stärkste, was wir haben als Christen. Das ist unsere Hoffnung, wo wir drauf zugehen. Allerdings ist das auch nicht so einfach. Also Weihnachten ist klar und einfach. Ein hübsches, schönes Kind in, warum auch immer, in einer Futtergrippe, aber das duldet man so ähnlich. Aber Ostern, Kreuz, Tod und dann auch noch Auferstehung, ja? Also das ist schon nicht ohne Ostern, wenn man sich das mal so vor Augen malt. Ostern ist deutlich anstrengender. Also auch für die Kinder. An Weihnachten gibt es die Geschenke einfach. Der Weihnachtsmann, der ist toll. Der bringt die einfach. Vorher füllt er noch Stiefel, der Nikolaus und ähnliches. An Ostern musst du das Zeug auch noch selber suchen. Ja? Ging euch das als Kind nicht so? Das hat das diverse Dramen bei uns daheim ausgelöst. Ja? Die einen haben ganz schnell ihre Sachen gefunden und der andere ist eine halbe Stunde durch den Garten geirrt und hat versucht, das letzte verbliebene Nest zu finden. Kennt ihr nicht, oder? Doch. Also Ostern, ihr merkt, Ostern ist deutlich anstrengender und das nicht nur wegen dem Suchen, wegen dem, was die Gesellschaft daraus gemacht hat, sondern weil die Botschaft auch wirklich herausfordernder ist. Gott, der seinen Sohn nicht nur auf die Welt geschickt hat, sondern der diesen Sohn auch noch ans Kreuz geschickt hat. Das ist herausfordernd. Aber Ostern ist aus Gottes Sicht kein Suchspiel. Das will ich hier mal festhalten. Ja? Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht. Da steht ganz klar, wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Kennt ihr aus Matthäus 7, Vers 8. Gott ist also nicht der Osterhase, der versucht hat, die Botschaft möglichst gut zu verstecken. Das müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz in unseren Hirn kriegen. Das ist eine Tradition, die sich eingeschlichen hat, die ganz nett ist, aber auch ihre Tücken hat. Aber Ostern ist ein geniales Freudenfest. Und wenn wir auf der Suche nach dem Glück sind, und ich weiß nicht, wie ihr das macht, vielleicht wie Rossi, ich kannte ihn noch nicht, also ganz so neu ist er dann doch nicht, obwohl ich mich jetzt auch nicht als neu bezeichnen würde. Aber gut, man lernt ja dazu. Ich weiß nicht, wie ihr Glück sucht, aber wir als Menschen sind auf der Suche und es liegt in uns drinnen, dass wir nach Erfüllung, nach Lebenssinn suchen. Und Ostern ist ein Schlüssel. Und dem wollen wir uns auf die Spur begeben mit dieser Reihe Ostern neu erleben, wollen wir ganz bewusst nochmal schauen, den Blick neu auf Ostern richten. Vielen werde ich nichts Neues erzählen, aber ihr werdet es vielleicht ganz neu entdecken. Und das wollen wir heute mit einer Geschichte aus den Evangelien tun. 4 Männer, die Jesus verzweifelt suchen, um ihrem Freund zu Glück zu verhelfen. Vielleicht dämmert es bei dem einen oder anderen schon. Wir springen in Markus Kapitel 2 ab Vers 1 und ich lese den Text und ihr könnt ihn gerne mitlesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen.
Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte lest oder jetzt hört. Stellt euch das mal vor, ja? Also erst trampelt es da oben ein bisschen rum. Bei uns am Dach hört man das ja auch immer gut. Man hört schon den Regen gut. Stellt euch mal vor, da trampelt jemand rum. Jeder denkt sich, was ist jetzt los? Dann kommt auf einmal der Akkuschrauber. Danach die Stichsäge. Also geht bei uns am Dach, ja? Dann fällt was runter. Und alle schauen hoch und denken sich, was geht heute? Und dann schauen vier Leute runter und es kommt so ein Tuch herunter mit einem Querschnittsgelähmten, würden wir sagen, drauf. Was für ein Spektakel. Was für ein Mut auch von den Leuten. Also gut, bei uns ist es nicht nötig, man kommt noch zur Tür rein. Vielleicht erlebt man das ja auch mal, dass jemand sich vor die Fenster drängt oder irgend sowas. Und dann sagt Jesus einen Satz, mit dem hätte jeder gerechnet, oder? Wir kennen die Geschichte ja. Deine Sünden sind dir vergeben. Da liegt dieser Kerl bewegungslos vor Jesus und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was für ein geiler Zuspruch. Aber Jesus, warum? Warum das? Ja, warum? Die vier Leute haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Also wirklich, wirklich. Haben alles versucht, nur um diesen Kerl zu Jesus hinzubringen. Und dann sagt Jesus, nur deine Sünden sind dir vergeben. Darum hat ihn doch gar keiner gebeten. War nicht total offensichtlich, was sowohl der Kerl als auch die vier Leute von Jesus wollten? Hättest du nicht einfach deine Macht zeigen können und er steht auf, nimmt seine Matte und geht, wie es an anderen Stellen steht. Du weißt doch, was sein größtes Problem ist. Und jetzt wird es spannend. Ja, Jesus weiß, was sein größtes Problem ist. Und Jesus weiß auch, was dein größtes Problem ist. Weißt du es selber auch? Jesus sagt ganz bewusst, du hast noch ein viel größeres Problem als ein kaputter Arm und ein paar kaputte Füße. Oder ein kaputtes Rückgrat wahrscheinlicher, wenn er wirklich komplett gelähmt war. Nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und zwar nicht das Herz, was hier drin schlägt, sondern dein Innerstes. Das, was dich ausmacht, das, was dir Sinn im Leben gibt. Auf dir lastet ein krasseres Problem. Habt ihr die Geschichte so mal gesehen? Dann erklärt sich auch dieses Fragezeichen. Warum fängt Jesus damit an? Wir leben in einer Welt, ich weiß nicht, wie es euch geht, Hauptsache gesund. Also kennt ihr den Spruch, mir hängt dann manchmal schon zum Hals raus. Ja, Hauptsache du bist gesund. Und ich wünsche dir Gesundheit zum Geburtstag und so weiß ich wo überall. Und übrigens, also falls du schon was verdienst, gibst du 15% deines Lohnes für Gesundheit aus. Also vielleicht nicht, wenn du privat versichert bist, da kenne ich mich nicht aus. Aber die gesetzliche Krankenversicherung liegt im Moment etwa bei 15%. Müssten wir nicht total glücklich sein in Deutschland? Ja, wir sind eines der gesundesten Länder mit der besten Gesundheitsversorgung. Wenn es nur um den Körper ginge, müssten wir doch alle strahlen vor Freude. Also bei vielen könnte man es auch schon vermuten heute Morgen. Aber manche haben die Mundwinkel ein bisschen zu weit unten. Also ihr merkt schon, das hat sich so eingebürgert bei uns. Wenn ein gesunder Körper glücklich machen würde, absolut, für immer, dann müssten wir das glücklichste Volk sein, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber wir merken, nee, es ist gar nicht so. Und noch dazu kommen ja neben den körperlichen Sachen auch psychische Herausforderungen. Haben wir jetzt gemerkt, wie die in den letzten Jahren wirklich eher mehr wie weniger geworden sind. Erfüllte Wünsche. Jesus konfrontiert diesen Gelähmten und damit seine Freunde und die ganzen Zuhörer mit einer Tatsache, mit dem Hauptproblem. Und er führt ihn weg von dem, was jeder sieht, hin in eine Tiefe. Und das nicht nur damals, ich glaube auch dich jetzt gerade. auch mich. Er sagt ganz klar, unterschätze nicht, was in deinem Herzen ist. Wer gelähmt ist, will laufen können. Logisch, ich kann das sehr gut, nein, ich kann es nicht wirklich gut nachvollziehen, ich war zum Glück noch nie gelähmt. Ich konnte immer laufen. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen was habe, wie damals mit der Achillessehne, dann merke ich mal, wie schnell man eingeschränkt ist, nur mit einem kleinen körperlichen Leiden. Was das macht mit einem. Und unter uns sitzt die eine oder der andere, der ganz genau weiß, was es heißt, wenn der Körper nicht mehr will, wenn es nicht geht. Und was das für eine Last ist, die man tagtäglich mit sich rumträgt. Wer gelähmt ist, will laufen, sage ich mal im übertragenen Sinn. Und du kannst es für dich übersetzen. Und man setzt seine Hoffnungen auf eine Karte. Und wenn ich nur könnte, dann wäre alles gut. Dann wäre ich glücklich. Dann würde ich nie mehr klagen. Vielleicht habt ihr das innerlich auch schon mal gedacht. Und Jesus sagt ganz klar, sorry, aber da liegst du falsch. Da liegst du falsch. Sowohl du Gelähmter, also du, als auch ich. Weil die Wurzel der Unzufriedenheit in unserem Herzen, die ist viel, viel tiefer, wie jede Krankheit oder jeder unerfüllte Wunsch. Vielleicht kennt ihr das ja, Geschenkewünsche bei Kindern. Ich will unbedingt, fangen wir mal ganz klein an, Supermarktkasse. Ich will aber diese Gummibärchen. Dann ist alles toll. Wie lange hält's? Nicht so lange, maximal bis die Tüte leer ist. Manchmal auch schon nach dem Ende der Kasse ist völlig uninteressant. Oder wenn ich nur, also zu meiner Jugend war das ein Gameboy. Der war damals modern. Kann man sich nicht mehr vorstellen, gell? Das war damals modern. Das ist was Cooles, das muss ich haben. Als Erwachsene ist es dann eher, ich brauche, also nicht dieses Handy, ich weiß, das ist viel zu popelig. Ich brauche dieses Handy oder dieses Auto oder wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wie lange hält es bei Kindern? Wie lange hält es bei uns Erwachsenen? Sind wir wirklich besser, wenn der neue Fernseher dasteht? Wenn die Gehaltserhöhung endlich kam? Sind wir dann glücklich dauerhaft? Ich fand es interessant, ich habe mal von einer Umfrage gehört, nur gehört, es ging ums Gehalt. Leute, die, sagen wir mal, 40.000 Euro Jahresgehalt haben, wärst du damit zufrieden? Ja klar, wäre ich damit zufrieden. Fragt mal Leute, die 40.000 Euro Jahresgehalt haben, wie viel brauchst du, dass du zufrieden bist? Ja, so 60.000. Fragt man die mit 60.000? Ihr könnt euch das selber ausmalen. Das ist eine Spirale. Das macht zum Schluss nicht zufrieden. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Wir bewundern ja oft so Leute und denken, na, die haben es geschafft. Man kann jetzt diverse Fußballleute einsetzen, welche Namen man auch immer präferiert. Ich nenne lieber keinen. Man kann auch Basketballstars nennen. Man kann auch die Leute, die immer in dieser Mattscheibe laufen, nehmen oder im Kino kommen. Sucht euch einen aus von den Promis oder Social Media gibt es ja mittlerweile auch schon. Bekannte Leute und sagen, wow, die haben es geschafft. Die wirken noch immer so glücklich. Habt ihr mal Bücher gelesen, Reportagen gesehen oder hinter die Fassaden geguckt? Ich will nicht sagen, dass es jedem nicht gut geht. Das glaube ich nicht. Es gibt hoffentlich ein paar, denen geht es echt gut. Aber ganz oft merken wir, diese Promis, die Musiker, die es wirklich geschafft haben, die kämpfen mit Drogen, die ringen mit ihrem Leben, die kriegen es nicht auf die Reihe. Aber die haben doch alles. Die haben doch alles, wo wir glauben, dass man es haben müsste, um zufrieden zu sein. Wenn nur ich das hätte, dann. Ich glaube, das ist eine der größten Lügen. Und egal, ob du dann Gesundheit, Erfolg, Karriere, Geld oder was auch immer einsetzt, das ist eine der größten Lügen der Menschheit. Wenn ich nur hätte, dann wäre ich zufrieden oder glücklich. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel, also die hat viel über Promis geschrieben, die schreibt einen denkwürdigen Satz, den habe ich euch mitgebracht. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, dann erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Böse, oder? Dann meine ich, am Ziel zu haben. Und Jesus sagt zu diesem Gelähmten damals, ich mache das nicht so. Ich erfülle dir nicht deinen größten Wunsch. Ich werde nicht nur deinen Körper heilen. Und dir glauben lassen, dass dann alles passt. Ich will dich einladen. Überleg mal, hast du einen so großen Wunsch, vielleicht auch so ein großes Problem, manchmal ist es ja kein Wunsch, sondern wirklich ein handfestes Problem wie bei dem Gelähmten, oder eine große Sehnsucht in dir und wagst du es, damit zu Jesus gehen? Ich will nochmal festhalten, Jesus ist der richtige Platz dafür. Ich sage nicht, dass der Gelähmte irgendwas falsch gemacht hat, gell? Der war genau am richtigen Ort. Wagst du es, damit zu Jesus gehen? Was geht dir jetzt durch den Kopf mit deiner Sehnsucht, deinem größten Wunsch? Ich wünsche mir, dass du es Jesus hinlegst und ich gebe dir dazu einen Moment der Stille. Ich will nur mal festhalten, das Problem ist nicht dieser Wunsch, was auch immer gerade in deinem Hirn und in deinen Gedanken vor sich ging. Das ist nicht das Problem. Du bist bei Jesus an der absolut richtigen Adresse. Leg ihn vor dich hin, werf ihn hin. Und wenn es eine Herausforderung ist, werf sie auch täglich, minütlich, sekündlich vor ihn hin. Du bist damit absolut am richtigen Ort. Es ist gut, wenn du das Mobbing in der Schule bei Gott abwirfst. Es ist gut, wenn du die nicht erfüllten Arbeits- oder Arbeitsstellenwünsche oder was es auch immer ist, bei Gott abwirfst. Es ist gut, wenn du loswirst, wo du sagst, es zwickt in meinem Körper und ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Es ist gut, wenn du es vor Jesus bringst, egal wie groß es für dich ist. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, die Erfüllung dieses einen Wunsches wird dich nicht absolut auf Dauer glücklich machen. Ich hoffe, sie würde dich eine Zeit lang glücklich machen. Und die Bibel setzt genau an der Stelle an und Jesus setzt genau an der Stelle an und sagt, wir müssen gucken, auf was wir unsere Identität gründen. Ist es auf den Fakt, die Tatsache, dass ich was tun oder lassen darf, dass ich was kann, dass ich die Möglichkeit habe, oder ist es Jesus, der meine Grundlage gibt und der mir Freiheit gibt für mein Leben? Diese Lüge, wenn ich nur alles habe, dann geht es mir gut. Die muss aus unserem Kopf raus. Jesus will nicht nur unser Wunderheiler sein, sondern er will der sein, auf den wir unser Leben bauen. Wenn wir unseren Wunsch zum Befreier machen, dann machen wir uns damit nicht frei. Und egal, was dann passiert, egal, ob der Wunsch sich erfüllt oder nicht, zum Schluss werden wir unzufrieden sein. Ich weiß nicht, ob ihr das entdeckt habt, aber ich habe das für mich wirklich lang hin und her überlegt und musste dann zugeben, doch, es ist leider so. Manchmal dauert es auch jahrelang und man freut sich, Gott sei Dank, jahrelang auch über Dinge. Und dann fängt man doch das Mägeln an und das Jammern, dass irgendwas nicht ganz passt. Und Jesus sagt deshalb, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken, könnte man es vielleicht übersetzen auch. Oder übertragen, übersetzen ist falsch gesagt, die Worte stimmen schon, übertragen. Wir müssen lernen, unser wahres Glück hängt nicht an der Verbesserung unserer Lebensumstände. Und wir jammern ja schon auf hohem Niveau, sage ich immer in Deutschland. Sondern an der Heilung, an dem, was in unserem Herz vor sich geht. Und wenn wir unser Lebensglück von jemandem oder irgendwas anderem erwarten als Jesus, dann überfordern wir sowohl die Sache wie auch den Menschen. Und ich sage das bewusst mit Menschen auch. Es gibt immer wieder, und ich habe die Tendenz auch in mir, von meinem Ehepartner zum Beispiel zu erwarten, dass er mein Lebensglück erfüllt. Das wird scheitern. Das brauche ich denen, die länger verheiratet sind, wahrscheinlich nicht zu laut sagen. Das wird scheitern, wenn ich meinen Partner zu Gott mache, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir deutlich wird, dass er nicht Gott ist. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Ostern. Ostern heißt, da stirbt jemand für unser eigenes Leben und beschenkt uns, damit wir inneren Frieden und Sicherheit bekommen. Und wir brauchen diese Gewissheit. Wir brauchen diese Gewissheit, dass da einer ist, der uns so nimmt, wie wir sind und wir nicht erst besser werden müssen. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst davon, zwanghaft alles selber im Griff haben zu wollen. Zumindest brauche ich das. Und der will Jesus für uns sein. Und das Geniale ist, die Geschichte mit dem Gelähmten geht ja noch weiter. Jesus geht in die Tiefe, aber er übersieht das Offensichtliche nicht. Ich lese mal weiter. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei standen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eure Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen. Natürlich hat Jesus die Macht, auch den Körper zu heilen. So wie er heute die Macht hat, eine Beförderung für eine Beförderung zu sorgen oder vieles andere. Er hat die Macht, er steht über dem, was wir als Gesetz in dieser Welt erachten. Und er weiß genau, egal ob wir Gelähmte im Rollstuhl oder möchte gern Schauspieler oder was auch immer werden, er weiß genau, was in dir los ist, was du brauchst. Aber er sagt auch ganz klar, das Wichtige ist, wie es drinnen aussieht. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mit mir immer wieder den Weg geht, um mich weg von meiner Ich-Bezogenheit hin auf sich schauen lässt. Dass er immer wieder den Mut hat, sich die Mühe macht und unterwegs ist mit mir, weil ich sonst nie von meiner Unzufriedenheit geheilt werde. Ich brauche einen Retter und nicht nur einen Heiler. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, so hinterfragen, dann bin ich mir sicher, dass Jesus dir Dinge zeigen wird in deinem Leben. Nicht alles einfach. Dass er dir auch zeigen wird, wo du deine Hoffnung auf falsche Dinge setzt. Und dass er dir eine Sehnsucht schenkt, ihn immer besser kennenzulernen, weil er diese Erfüllung bringt. Er ist nicht ein Wunderheiler. Er ist immer wieder ein Wunderheiler, aber keiner, der für uns mit dem Fingerschnipsen verfügbar ist. Aber er ist der, der weiß, wir brauchen eine Herztransplantation, eine umfassende Veränderung von innen raus. Und da sind wir nicht die Ersten. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir es in den Psalmen und in den Propheten. Und mit diesen zwei Versen möchte ich die Predigt beenden. Einmal König David, der ganz klar im Psalm 51, Vers 12 sagt, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und einmal mit dem Propheten Hesekiel, der das vorausnimmt, was Jesus dann getan hat. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Es ist so wichtig, dass wir diese Grundlage verstehen, auf Ostern hin. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht so viel Ahnung von Jesus hast, dann ist das deine Chance, nach Glück zu suchen, in einer Dimension, die nicht nur mit oberflächlichen Lachen und Grinsen zu tun hat. Und ich möchte dir Mut machen, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt dieses Begleitbuch, ab nächste Woche Sonntag anzufangen, 4 Wochen vor Ostern. Nicht unbedingt für Christen, da steht vieles drin, was Christen schon wissen. Aber vielleicht auch gut für dich, um nochmal nachzudenken. Das muss man allerdings kaufen. Vielleicht aber auch zum Verschenken an jemanden, wo du weißt, der ist so auf der Suche nach seinem Glück. Weiß ihn auf Ostern hin. Das ist unsere geniale Chance. Wenn du sagst, ich brauche eine Kleingruppe, ich will mit jemandem nachdenken, es gibt so einen Gesprächsleinfaden, entweder für eure Kleingruppe, die ihr schon habt, 4 Themen, die Richtung Ostern hingehen, die auch bisschen mit der Predigtreihe zusammenhängen. Da habe ich draußen ein paar ausgedruckt, in groß und kleiner, für die, die besser oder schlechter lesen können. Es gibt es auch im Internet zum Downloaden, das ist nicht von mir. Und es gibt auch ein Handout, um die Predigt nachzuforschen. Aber ich möchte dir Mut machen, forsche nach und bleib nach. Und wir gehen jetzt dann nach einer kurzen Zeit der Stille, nach ein paar Fragen auch in den Lobpreis und wollen Gott nochmal ehren. Wenn du aber merkst, da ist was, ich muss mit jemandem reden, ich muss mit jemandem beten, da hinten ist so eine schöne Sitzecke. Die soll übrigens da auch bleiben. weil da nach dem Gottesdienst meistens jemand sein wird, wenn ihr ein Gespräch braucht, wenn ihr ein Gebet braucht. Geht einfach dahinter und sagt, ich brauche jemanden, der für mich betet. Ich will dieses Glück finden. Dann habt den Mut und geht dahin. Gott segne euch. Amen.